Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 221. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von küchenjunge.com und heute ist bei mir ein Gewürzjäger, der Patrick Hannel von Spice for Life. Servus.
Hallöchen.
Erzähl uns was über dich. Was machst du? Was ist ein Gewürzjäger?
Ja, das habe ich mich auch mal gefragt. Was ist ein Gewürzjäger? Also ich bin da in diesem Beruf, den kann man nicht, ich bin da reingeschlittert. Ne? Also den kann man halt nicht irgendwo lernen. Da steht da nicht hier drei Jahre Ausbildung, dann bist du Gewürzjäger. Ich hatte 2008 angefangen mit Spice for Life zu gründen und habe dann ziemlich schnell so meine Passion gefunden, da drin seltene Sachen zu suchen, die man so eigentlich gar nicht kennt. Und das ist, das ist halt schon eine sehr akribische Arbeit. Also man kann sich das halt schon so vorstellen, dass man sehr viel im Internet erstmal unterwegs ist und dann guckt. Und ja, ich hatte dann so ein, zwei Reisen halt gehabt am Anfang, um halt die ganze Gewürzwelt halt auch so kennenzulernen. Also es war natürlich schon immer so ein Hobby von mir. Ich war vorher Programmierer gewesen.
Ach, witzig.
Ja, genau. Und dann, das war ja mal so dieses, ja, weißt du, dann bist du da immer für andere am Machen, bist Dienstleister halt, ne? Und ich habe immer gesagt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so sagen war, ich war halt Tastenficker, ne? So, und ich hatte da keine Lust mehr drauf, ne? Und irgendwann kam dann halt ein Kumpel zu mir und meinte dann so, ja, komm, lass uns doch einen Online-Shop machen. Und dann meinte ich, ja, was denn? Und dann sagte er so, ja, Krawatten oder Gewürze. Und dann sagte er, ja, Krawatten ist nicht so meins, aber Gewürze finde ich ja ganz nett. Und da kam dann halt schon so, meine Leidenschaft war dann eh schon so bulgarische Paprika. Und dann hat so eins das andere ergeben und dann haben wir einen ersten Online-Shop aufgebaut. Und ja, und dann kamen so die Ideen. Ne? Und da hat sich jetzt so einiges entwickelt mit der Zeit. Ne? Also ich bin dann halt, meine erste Reise, so wo es um Gewürze ging, ging dann nach Indonesien. Und in Indonesien war ich auf der Suche nach dem Andaliman-Pfeffer.
Aha, was ist das für einer?
Das ist, Andaliman ist eine Szechuan-Sorte, die eine ganz besondere Szechuan-Sorte aus Indonesien. Mhm. Und dieser Szechuan ist eigentlich besonders klein, deswegen kann man diesen Andaliman hauptsächlich nur so in ganzen Rispen kaufen. Und der hat halt eine ganz besondere zitronige Note. Das kann man nicht vergleichen mit dem roten Szechuan, den man also aus dem chinesischen Raum halt kennt, oder den Timur aus dem nepalesischen Raum. Man muss dazu sagen, diese Szechuan-Sorten, die schmecken alle anders. Ja, also mittlerweile haben wir vier verschiedene Szechuan-Sorten im Programm. Die sind dann immer dazugekommen. Eine schmeckt so ein bisschen nach Hanf oder Gras. Das ist so der Timut, ne? Und dann gibt's den Andaliman-Pfeffer, der ist sehr zitronig. Dann gibt's den roten Szechuan, der auch zitronig schmeckt, aber so anders halt. Ja, also, Zitrone hat, so wie Limette und Zitrone, hat ja auch verschiedene Nuancen. Ne? Und dann gibt es den Marquen-Pfeffer, den haben wir neu im Programm, der schmeckt nach Mandarine. Ja, und das ist also alles so Zitrussorten, die verschiedenartig schmecken, und Szechuan ist ja nichts anderes als eigentlich ein Zitrus-Gewächs. Ich will jetzt nicht sagen Baum, weil es ein Strauch ist. Ne?
Okay.
Das ist ein Gewächs, so, ja.
Ich habe das gerade auf eurer Internetseite eben sogar oft gehabt, da stand, für dein Mineralwasser. Was hat denn Pfeffer im Mineralwasser zu suchen?
Ja, das ist richtig. wir haben, das, wie gesagt, das hat sich so alles so mit der Zeit entwickelt. Ne? Wir sind immer sehr innovativ und suchen immer so nach neuen Möglichkeiten, was man denn alles so machen kann. Und ja, also wir haben den Szechuan mit der Zeit, wir sind ja immer viel auf Messen gewesen. Dann haben wir den, nachdem ich den importiert hatte zum ersten Mal und bekannt gemacht hatte, ins Mineralwasser reingetan und habe dann halt gemerkt, das haben immer mehr Leute gemacht. Und zuerst hatten wir es im normalen Wasser, dann mit Kohlensäure. Und dann haben wir gemerkt, dass das Wasser innerhalb kürzester Zeit nach Zitrone schmeckt. Und Szechuan hat diesen Effekt, dass der so leicht bitzelt auf der Zunge und deine Spucke halt hervorholt, also so ein bisschen wie so ein Geschmacksverstärker ist. Und das hat halt den Effekt, dass wenn du dieses Mineralwasser trinkst, hast du so dieses Gefühl, als wenn du mehr trinken musst. Und das Wasser schmeckt so leicht süßlich-säuerlich. Es ist ganz anders als...
Kalorienarm.
Absolut kalorienarm, ja.
Verrückt.
Und es ist so, wir hatten auch schon öfters mal gedacht, so ein bisschen in diese Abnehmen-Szene, das ist ja eine richtige Szene, ja.
Ja.
Mal so reinzutauchen und hatten auch so ein paar Leute, die mal gesagt haben, hier, guck mal an der Liemann, auf der Messe ist das der Hinrenner, ein Hingucker, so, und dann kommen sie an und trinken von dem Wasser und sind total begeistert. Ne? Also so an der Liemann im Mineralwasser ist ein Burner. Ist noch, die Idee ist sehr unterbewertet. Ja? Also ich warte nur drauf, dass irgendwann die Mineralwasserindustrie auf diesen Trichter kommt, dass man damit sehr, sehr geile Sachen machen kann.
Hört sich auf jeden Fall verrückt an.
Ja, ja, wir hatten auch schon mal einen gehabt, einen Bierbrauer, der Timut-Pfeffer für seinen Weizen benutzt hat.
Ah, verrückt,
das, das gibt's auch. Ja. Also wir waren aber, ich bin so ein bisschen abgewichen, so die erste Reise ging also nach Indonesien und da war das wirklich so, das kann man bei mir auf der Website auch nachlesen, das war so diese die Jagd nach dem Annalima-Pfeffer. Ja, und wir hatten damals 30 Kilo, war der erste Import und mittlerweile hat sich hinter Spice for Life, und damals habe ich noch die Spice Bar mitgegründet, hat sich dann natürlich auch eine große Importfirma noch dabei gegründet, die jetzt mittlerweile halt die Sachen halt auch importiert und das sind dann schon im Jahr geht das schon in die Tonnen. Also der Verbrauch in Deutschland von einer Liemann geht in die Tonnen. Da bin ich natürlich dann, das ist natürlich schön zu hören. Ne? Das sind jetzt nicht nur das, was wir importiert haben, sondern das importieren natürlich auch noch andere Gewürzfirmen und das ist durch andere auch noch bekannter geworden. Aber diese Grundarbeit davon, dieses Bekanntmachen und die Idee, Anna Liemann nach Deutschland zu holen, das ist mein Job. Ich bin der Gewürzjäger und sowas mache ich halt. Und da sieht man bei mir auf der Webseite einige Sachen, die so nach und nach dazugekommen sind. Da kommen wir ja noch zu.
Ja. Und hattest du eine Affinität zum Kochen? Oder wie bist du dann, war das nur die Entscheidung, Krawatten oder Gewürze und dann Gewürze? Oder hast du da schon ein Gespür für?
Nee, also ich hatte schon immer so natürlich Bock auf Gewürze und fand das immer toll. Ne? Und das Witzige ist, jeder denkt immer so, bin jetzt auch, oh, der kann bestimmt total gut kochen und gelernter Koch und so. Und da muss ich sagen, nee, das stimmt alles nicht. Ich kann nicht gut kochen. Ich denke immer, ich könnte es. Am Ende bin ich immer enttäuscht. Aber ich bin kein guter Koch. Da mache ich kein Hehl raus. Ja, und
das meine ich auch nicht unbedingt. Nur einfach, dass man diese Affinität, dass man dann, weil wahrscheinlich schmeckst du wahnsinnig gut, oder?
Ja, also ich glaube, ich habe ein Gefühl dafür, was gut ist. Oder was die Leute interessiert oder was Leute gut finden können. Mhm. So. Also das ja, ne? Aber so dieses das mit dem, also ne, an der Liemann im Mineralwasser reintun, auch super. Ich könnte mir auch vorstellen, dass zu Fisch sehr gut ist und Salaten. Mhm. Aber dass ich mich selber immer hinstelle und neue Rezepte entwickle und denke, dafür passt das halt, da sehe ich mich da sehe ich meinen Beruf anders. Das ist so, ich glaube, schießen muss ein anderer. Ne? Ich gebe nur die Bullets. Ich bin der Bullets-Verkäufer.
Faszinierend, ja.
Ja. Ja, danke. Wir haben dann, die nächsten Trips waren dann Kambodscha. Da haben wir fermentierten Firmen gezeigt, wie man Pfeffer fermentiert.
Ihr habt das dort den Leuten gezeigt? Oder?
Genau, also einer Farm hatten wir das gezeigt und du glaubst gar nicht, wie schnell das ist, wie das andere Farmen dann übernehmen. Wenn die sehen, wow, da gibt es fermentierten Pfeffer, das ist ja eine coole Sache. Und das ist halt so. Ne? Wenn das einmal am Laufen ist, ne, dann machen das halt auch andere.
Warum hast du es denen gezeigt? Du hast es...
weil die importieren ja auch von denen und verkaufen denen ja auch weiter.
Wo kam das ursprünglich her? Oder wo hast du es kennengelernt, dass du jetzt unbedingt in Kambodscha denen gesagt hast, sie sollten das auch machen?
Ich habe jetzt leider den Namen der Firma vergessen, aber ursprünglich gab es fermentierten Pfeffer schon vorher aus Sri Lanka. Und Sri Lanka, das hat eine andere deutsche Firma, ich habe wirklich den Namen vergessen, es tut mir jetzt voll leid, weil die Dame war eine Dame, die, die hat das von Anfang an importiert aus Sri Lanka halt und das ist da dort halt, also ich habe selber da, ich war selber auf Sri Lanka noch nicht, Schande auf mein Haupt. Es ist da ein traditionelles Rezept gewesen und wir haben halt gemerkt, dass, also da wird das, glaube ich, ins Erdloch reingelegt oder so. Ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir dieses, bin ich dann in Berlin in Asialaden, habe dann frischen grünen Pfeffer gekauft und habe dann geguckt, wie funktioniert das. Und dann haben wir das halt so ein paar Monate halt experimentiert und das immer besser gemacht. Und das habe ich damals mit dem Kai von der Spice Bar zusammen gemacht. Und ja, und irgendwann hatten wir das halt voll drauf und dann sind wir da nach Kambodscha und haben denen das gezeigt, wie das funktioniert. Und dann waren die hin und weg.
Ja, also ich, den habe ich auch schon mal gegessen, fermentierten Pfeffer. Jetzt glaube ich nicht euren aus Kambodscha, aber generell ist dieses schon sehr verrücktes
Genau, Taste. Also hast du auch schon voll mitbekommen, ne? Also dieser Hype ist dann immer mehr geworden, ne? Dann haben das natürlich auch viele andere Firmen. Dann gibt es noch den Pony Sherry, dann hat Biova das noch gemacht und na klar, also ist ja auch nicht verboten, ne, Pfeffer mit Salz einzulegen. Ne? Und dann gibt es natürlich so ein paar Tricks, worauf man achten muss. Bei uns ist es halt so, wir haben da die meisten Erfahrungen halt mit, was und wie man das macht. Das darf ich natürlich jetzt hier nicht sagen. Ja?
Gibt's, nein.
Gibt's schon so ein paar Tricks, ne? Und die machen den Pfeffer, den wir besonders ploppig, ne? Der hat keinen harten Kern und der ploppt so richtig auf im Mund. Und
ich find,
das ist das Besondere.
Halt. Ja, ich finde es auch sehr schön, so auf Salate oder einfach auch ein Brot mit Butter und dann schön.
Ja.
Pfeffer. Also es ist wirklich eine echt witzige Zutat. Ich kannte vorher halt Pfeffer, dann hast du diese grünen eingelegten Essig-Pfefferkörner, die du mal in eine Soße machst, dann eine Pfeffersoße oder sowas.
Dann ist auch trist. Komm.
Ja, am Ende ist es, da hast du völlig recht. Deswegen, das war das Einzige, wo man mal ein ganzes Pfefferkorn irgendwie wirklich pur gegessen hat. Das ist schon eine ganz andere Welt gewesen, wenn man dann mal in diese fermentierte Geschichte kommt.
Ich kann immer noch jedem empfehlen, den Trip zum Asialaden um die Ecke und dort mal frischen Pfeffer kaufen oder den Jungen fragen, ob er da irgendwie rankommt oder bestellen oder so. Also frischen Pfeffer kannst du bei jedem Asialaden eigentlich kaufen. Also der ein bisschen größer ist. Also hier in Berlin jedenfalls.
Ja, bei uns hier im Asialand ist das sehr schwierig. Da bist du schon froh, wenn du frische Sprossen kriegst, die nicht vergammelt sind. Aber ich werde es in...
Aber frag mal nach.
Ja. Frischen Pfeffer.
Oft ist es dann... Ja, also kann ich nur empfehlen. Frischer Pfeffer und dann nimmst du ein bisschen, legst den Salz ein und ich glaube, auf YouTube habe ich auch mal so ein Video gesehen, wie das einer selber gemacht hat. War gar nicht so schlecht, aber wird nicht so funktionieren, ganz so funktionieren wie wir das halt machen im Größeren. Also das Ergebnis wird anders sein, bin ich ziemlich sicher. Hab nämlich beides schon durch. Und aber nichtsdestotrotz, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, dann guck mal bei uns noch auf der Webseite. Wir haben als neuestes Projekt, hatte ich, und das war aber auch im Rahmen von dem fermentierten Pfeffer, dann gesagt, Mensch, das Ganze muss auch mit langem Pfeffer funktionieren. Und den haben wir jetzt auch im Programm. Haben wir endlich mit einer anderen Partnerfarm, denen das auch nochmal erklärt und waren da auch weiter dahinter, kommt auch aus Kambodscha und zwar nicht unten aus der Ecke, sondern weiter nördlich und fermentierter langer Pfeffer ist halt ein echter Knaller. Wir hatten mit langem Pfeffer viel rumexperimentiert. Wir hatten den auch schon mal so eingelegt, wie mit diesen Pickles, ne? Das Problem war nur, ja, das kriegst du hier durch keinen Gesundheitscheck, ne? Wenn du das, also.
Ja, okay, da unten einlegst, ne? Du machst das nicht hier.
Das ist ja dann auch so Salzwasser gewesen und so, aber ich habe das jetzt 2-3 Mal probiert und also, nee, das ist so der Gang auf. Also das geht halt nicht, ne? Das ist, glaube ich, nicht, dass wir das irgendwie durchkriegen. Und
wie hat es denn geschmeckt? War das gut eingelegt? Oder?
Also in dem Wasser ja. Aber ich glaube irgendwie, das hat nicht so richtig funktioniert. Ne?
Ja,
also so,
okay.
Kann ich jetzt schlecht beschreiben. Es war halt nicht irgendwie so dieser Aha-Moment, ne? wo wir den Salz eingelegt hatten und der den ursprünglichen Geschmack, weil frischer, langer Pfeffer, wenn der noch so leicht grünlich ist, ist eigentlich kaum scharf. Ja?
Okay.
Den kannst du essen wie so eine kleine Paprika ungefähr. Und ist wirklich extrem lecker.
Ja, wie ist das also, von der Konsistenz? Ich habe das so vielleicht ein bisschen strohig im Kopf oder ist das.
Nee, hart. Also so ein bisschen wie so ein Gürkchen.
Okay.
Aber was innen halt härter ist.
Noch, ja. Ne? Ja.
Aber du kannst es trotzdem gut kauen und so. Und das ist schon ganz toll. Und dann hatten wir probiert, den zu karamellisieren. Das haben wir auch ein paar Mal probiert. Das hat auch sehr gut funktioniert. Wir hatten auch schon mal einen Pfeffer gehabt, der karamellisiert worden ist. Und dann von innen, wir haben den immer Popcorn-Pfeffer genannt. Ne? Mhm. Das da sind wir auch noch dran. Aber leider haben wir es nicht noch mal geschafft, dass der Kern weich ist. Wir kriegen den nur mit einem festen Kern hin. So. Und beim Karamellisieren vom langen Pfeffer war das Ding mit der Verpackung, das würde dann auch nur in so großen Packs gehen und dann haben die immer aneinander geklebt und das war dann am Ende auch eine dicke Masse gewesen. Also die Idee ist cool, aber noch nicht ausgereift.
Das dauert halt noch. Und generell ist es jetzt so, ob du jetzt fermentierst, karamellisierst oder auch einlegst, es muss halt frisch direkt auf der Farm passieren. Das ist ein wichtiger Bestandteil von dem Rezept.
Ja, genau. Und dann muss halt natürlich auch dementsprechend die Hygiene halt einhalten. Und das ist halt oft in asiatischen Ländern so das A und O. Ne? Also mit dem Pfeffer ist das alles noch schön und gut, ja, aber wenn es dann so an das Karamellisieren, da musst du den ja, ich sag mal, in so eine Zementkugel da reinschmeißen, weißt du, wo der sich andauernd bewegt drin.
Ja.
Und das muss schon sauber sein. Ne? Und
ja,
das auch ist beim Einlegen vom Salz, dann musst du auch auf vieles da achten. Hat aber gut funktioniert.
Ja,
ja, das war so was, was wir gemacht haben. Dann haben wir aus Kambodscha noch den Bananenzucker entdeckt. Warten wir jetzt auf eine neue Lieferung. Mhm. Das ist so ein Traubenzucker, der schmeckt nicht unbedingt nach Banane, sondern es ist ein brauner Traubenzucker, der auf der Zunge zerfließt. Und so ein bisschen in.
Wie der Muscovado? Ist das nicht auch so ein bisschen auf die Zunge, die Muscovado-Zucker? Macht der das?
Ja, kann man vergleichen. Also ich sage einfach brauner Traubenzucker. Ja,
okay.
Also nur aus Banane gemacht halt und er ist hat aber eher so einen Geschmack wie ein Kokosblütenzucker, geht so ein bisschen in die Richtung.
Okay.
Und es wird unglaublich gut angenommen, ist halt sehr noch preislich noch nicht so attraktiv, weil er doch so schon ein bisschen höher, weil er sehr selten ist, doch sehr sehr hochpreisig ist. Und da arbeiten wir jetzt dran, das ein bisschen besser hinzubekommen. Aber generell ist es ein ganz, ganz toller Zucker. Ja? Also den man gerade so wenn du Fleisch karamellisieren willst, weil es zerfließt halt direkt. Ne?
Okay.
Und das macht schon, also da ist der Einsatz in der Küche, ich glaube, so ein guter Koch kann da eine Menge mitmachen.
Hört sich
also wenn,
was ist
wenn, falls das ein guter Koch hören sollte, er darf sich gerne bei mir melden. Ich hab da ein bisschen was von noch.
Ja, ist das für Backen, für Kaffeesüßen oder auch zu gebrauchen oder ist es dann wirklich als Finish zu verwenden?
Nee, zum Finish. Ich glaube, zum Kaffeesüßen nimmst du lieber Zucker. Ne? Oder dafür ist das Zeug einfach zu kostbar in meinen Augen.
Ja, du hast ja viel dann auch den Aspekt, ich weiß nicht, ist es genauso zuckerkalorisch wie Zucker, ne? Der Bananenzucker oder ist das auch nochmal anders? Das ist ja wie mit dem Stevia-Kram und sowas, wo dann Leute.
Ja, nee, also das weiß ich gar nicht. Also inwieweit, also ich weiß halt nur, dass er direkt wie ein Traubenzucker dann direkt ins Blut übergeht. Ne?
Ah,
also,
okay.
Also für Sportler ist das auf jeden Fall gut geeignet.
Ne? Ja.
Dann geht's ab.
Ja, aber das hört sich natürlich mit dem Steak karamellisieren hört sich auf jeden Fall geil an.
Ja, ja.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Das unbedingt mal probieren.
Oder ja. Jakobsmuscheln oder so, kann man schon ein bisschen Karamell, ja. Alles, wo man ja Karamell ein bisschen braucht. Cool.
Ja, das ist wirklich ein sehr interessantes Produkt und das ist halt auch, wenn die Leute bei uns an den Stand kommen auf der Messe, es gab ja mal Messen vor einem Jahr.
Ja, stimmt.
Zweifelhalb war stark auf Messen vertreten, jetzt entdecken wir das Internet für uns, das ist ja sehr, sehr interessant, was da so alles gibt. Und wir waren immer sehr stark auf Messen vertreten, weil wir ja genau diese Sachen, die man halt so nicht kennt, ne, die musst du den Leuten vor die Nase halten, ja, und denen das halt erklären.
Auf die Zunge werfen, ne, du musst es denen, die müssen es ja am besten schmecken, weil.
Die müssen es am besten schmecken, genau, also du musst dich damit auseinandersetzen, das ist so der Punkt, ne, und Da sind wir dann halt auch irgendwann drauf gekommen und haben dann gesagt, okay, jetzt gibt's hier Anna Liemann, probier das mal, oder Timut Pfeffer oder Comeo aus Nepal, das sind alles so zitronige Sachen. Und wenn die das dann gerochen haben und dann gesehen haben, was man damit so machen kann, dann waren die alle hin und weg. Ne? Oder diesen Bananenzucker dann probiert haben, dann war das für die Leute schon so, oh ja, schön. Ne? Also so ein richtiges Aha-Erlebnis. Und das hast du auf dem Stand dann halt auch immer mitbekommen. Also wir hatten oft immer, wenn wir auf einer Messe waren, dann hatten wir immer so eine kleine Traubenbildung um den Stand herum, weil es einfach interessant ist, was wir erzählen. Es ist sehr viel Info, was wir rüberbringen, was es so gibt. Ne? Und wir verkaufen halt nicht nur einfach so hier, das ist, ja, das ist Pfeffer, ne? Sondern wir können ja eigentlich immer genau erzählen, wo das herkommt, ne? Und also wie, warum wir den jetzt haben. Ja? Ja.
Bananenzucker, woraus wird denn der gewonnen? Aus Bananen, aus Rinde? Genau.
Also ist so ein altes kambodschanisches Rezept, also so ein Bananenmus, was dann erstellt wird, und das wird dann so lange aufgekocht, bis sich dann der Zucker herausbildet und der wird dann gewonnen halt. Ne? Wie das genau funktioniert, haben sie mir nicht erklärt, weil wollten sie nicht. Ne?
Nee, aber das ist jetzt, ich habe jetzt gedacht, kommt vielleicht aus Schale oder keine Ahnung, was da oder aus dem.
Wir haben auch am Anfang gedacht, das ist auch falsch übergeben worden noch, und ich muss überall noch, am Anfang haben sie uns erzählt, dass es aus den Blüten wäre. Ja, und das ist aber nicht. Und jetzt kursieren noch irgendwo falsche Texte rum, und ja, aber so ist es halt. Ne? Wenn ich weiß auch, die ganze Story, die ich von Anna Liemann-Pfeffer erzählt habe, die habe ich dann auch mehrfach woanders dann nachgelesen. Das waren dann immer noch die gleichen Sätze, die ich dann immer benutzt habe.
Also auch in Importeur für Sätze bist du.
Also genau, so kommt es mir manchmal vor. Ja, nee, aber das ist ja auch witzig. Ne? Also es ist ja auch schön zu sehen, dass dann die Arbeit irgendwo aufgenommen wird und dann halt das für gut ist. Ja, ne? Wenn das weiter ausgetragen wird, ist ja so auch so eine Art von Ehre, ne? Also dass man sagt, ja, ist ja toll. Also scheint ja richtig gewesen zu sein, was ich da gemacht habe. Ne? Also von daher freut es mich wie jedes Mal, wenn ich dann die Geschichte von dem Vogel erzählt bekomme beim Anna Liemann Pfeffer, und und freue mich darüber. Das ist doch gut. Also muss ich ja mal kurz erzählen. Also der Anna Liemann Pfeffer ist ein wilder Pfeffer, und er verbreitet sich nur über einen Vogel. Das heißt, der Vogel pickt auf, fliegt herum, macht sein Käckerchen, und da, wo der Käckerchen gemacht hat, da wächst dann nämlich ein neues Pflänzchen. So, und dann gehen die Sammler dahin, und jedes Dorf hat da so seine eigenen Pflänzchen sozusagen, seine eigenen Sammler. Auch nur die nehmen die dann und packen die in die Nähe von ihrer Hütte, und damit sie es einfach leichter haben. Und wenn die abgeerntet sind, gehen die in den Busch rein und dann suchen sie da weiter. Und da wird es dann aber auch wirklich sehr anstrengend. Ne? Also es sind dann 40 Grad Temperatur mit sehr hohen Luftfeuchtigkeit, war da selber drin, bin da selber mit denen rumgedüst und reingegangen. Und das macht keinen Spaß.
Wirklich. Macht das denn keinen Sinn, die Pflänzchen nochmal auszugraben und woanders wieder?
Das machen die ja. Okay. Aber so ein Szechuan-Baum braucht ja auch irgendwie 4 Jahre, bis der trägt. Ne? Also das ist ja so ein Strauch, so ein riesen voller Dornengestrüpp halt. Ne?
Okay, und die Vögel fressen wirklich den Pfeffer, oder ist es ein anderer Zustand vom Pfeffer, der noch mehr Frucht hat? Also dass die, oder essen die wirklich Pfeffer, die Vögel?
Nee, die essen, der Pfeffer ist ja eine Frucht. Und ist eine Frucht, und innen drin ist ein Kern, ne? So, und die essen den, und der Kern, der geht durch den Darm, und da sind solche Enzyme drin, die den dann zum Sprießen bringen, ansonsten funktioniert es nicht. Und deswegen hast du nicht einen großen Busch irgendwie mit mehreren da drumherum, sondern die sind halt immer verteilt. Deswegen kann man den auch nicht wirklich richtig kultivieren, ne? Sondern ich hatte auch schon gefragt, welcher Vogel ist denn das? Ne? Und dann hat der Arme mir dann alles erklärt und dann mit dem Arm hin und her ein Piep-Piep gemacht, und ich so, das geht. Namen konnte er nicht sagen, er wollte nur ungefähr so, ja, okay, komm, vergessen was. Und dann, was beim Anna Liemann halt auch wichtig ist zu wissen, Es ist ein traditionelles Gewürz, es wird halt gerne bei Hochzeiten rausgeholt, deswegen, das habe ich halt auch oft erzählt und deswegen wird auch oft der Hochzeitspfeffer genannt, ja. Mhm. Und zu den besonderen Anlässen halt, weil auch er selber vor Ort, da gibt es halt auch sehr große Preisspannen, ne? Also denn meistens ist er dann doch sehr teuer und es gibt aber auch Zeiten, da ist irgendwie liegt der Preis voll am Boden und so sehr unstetig gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt ist. Ja, auf jeden Fall, bei Hochzeiten ist er dann immer rausgeholt worden und es gab dann immer so dieses, Anna Liemann heißt eigentlich übersetzt, ich glaube, 5 Gewürz. Und das heißt, es gibt so 5 Gewürze, das sind so Knoblauch, Chili, Anna Liemann, Ingwer, was? Oder 4 Gewürze? Ich müsste mal in Indonesien nochmal fragen. Auf jeden Fall Knoblauch, Zwiebeln, also Knoblauch, Zwiebeln, Chili, Ingwer und Anna Liemann. Genau, so diese 5 Sachen. Mhm. Die werden dann zusammen zu einer Paste gemacht und wenn du dann diese Anna Liemann mit Chili isst, ja, mit Reis, das ist dann so eine Paste, dann wird dann ein bisschen Fisch oder Fleisch dazu gemacht und dann isst man den, in Indonesien hat man ja viel so diese Fingerfoods und so viele, ich habe immer gesagt, das ist immer Pasta-Essen bei denen, ne? Nicht Pasta-Essen, so diese Tapas-Essen meine ich, immer so kleine, immer kleine Schälchen mit irgendwelchen kleinen Gerichten getragen, dann hast du hast du deine Schale mit Wasser, die ich dann trinken wollte und dann hast du aber das Wasser für die Hände zum Saubermachen.
Ah. Man lernt nicht aus, ja.
Er lernt nicht aus, genau. Und dann hast du diese Schale da und dann isst du ja dann den Reis mit diesem Anna-Liemann-Gemisch und wenn du danach, dann brennt dir erstmal richtig der Mund, ne? Und dann der Anna-Liemann lässt dir das Wasser zusammenlaufen und alles spielt im Mund verrückt. Und wenn du danach Wasser trinkst, ganz normales, ordinäres Leitungswasser, also nicht Leitungswasser, sondern stilles Wasser, aus der Flasche, dann schmeckt dieses stille Wasser als wie eine Limonade.
Okay, cool.
Und weil dein Mund so verrückt spielt, du denkst, du trinkst hier Fanta oder also so eine zitronige Limonade. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, also damit müssen wir einfach, das müssen wir mal bekannt machen. Das ist ziemlich abgefahren. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, Anna Liemann mal so richtig fett mit frischen, scharfen Chilis zusammen mit einer Paste machen und danach eine Flasche Wasser trinken.
Ja, das hört sich wirklich gut an. Werde ich ausprobieren.
Musst du machen, genau.
Ja, und dann, wenn ihr jetzt so die Hörbchen so rausgehört, ihr entwickelt ja die Bauern dann ja auch mit, unterstützt sie. Ist für euch auch ein großer Aspekt, mit den Menschen, die Menschen dort weiterzubringen?
Ich denke, das kommt von selber, ne? Aber es ist am Anfang wird's gemacht und dann entwickelt sich das alles von selber. Ne? Ja. Dann bestellt man ja auch. Du kannst. Es ist nicht so, dass wir da überall Entwicklungsarbeit machen, sondern wir setzen immer den Grundstein.
Also ihr bringt einen Ball ins Rollen und der rollt dann allein.
Genau. Genau. Ja. Und das, weil das entwickelt sich ja dann von selber. Und dann hat man natürlich die Kontakt und ist dann weiter mit denen natürlich verbunden, aber so wie es in der freien Wirtschaft ist, ja, dann gibt es natürlich noch andere, die das auch haben wollen und dagegen kannst du dich ja gar nicht verwehren. Du musst einfach in der Innovation immer ein Stückchen weiter voraus sein.
Ja.
Das sind wir eigentlich in der Regel. So, ja. Und das denke ich, macht uns ja dann auch besonders. Und ja, dann haben wir noch, aber es ist ja nicht nur Entwicklung, ne? Also wir machen oft ist es ja wirklich so dieses Suchen von etwas Seltenem, was man so nicht kennt. Und dann, mein letzter Trip war jetzt Vietnam gewesen. Und wir hatten dann ja auch so diesen Gewürzjäger-Club gehabt, wo man sich anmelden kann. Momentan ist es ein bisschen kompliziert mit dem Reisen, aber wir hatten dann immer jedes Jahr dann immer so 3 Besonderheiten von unseren Reisen mitgebracht und vorgestellt. Ne? Also manche. Die erste Box ist ausverkauft gewesen. Da hatten wir fermentierten Timut, den kriegen wir nicht mal rein. Wir haben jetzt dann in diese Box halt normalen Timut reingetan. Weil wir halt auch Timut generell schon, ist ja noch eher unbekannt und dann vorstellen. Und da ist dann der Bananenzucker und Bukai-Pfeffer von einem Kumpel, der hat das betreut, dieses Projekt in Ecuador, der übrigens Felix, falls du es hörst, schöne Grüße. Der geht jetzt nächste Woche nach Ecuador, um den Bucay-Pfeffer, ein Projekt, was wir zusammen machen wollen, auszuprobieren. Da haben wir was mit dem Bucay-Pfeffer vor. Und da, genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich war jetzt gerade bei dem Gewürzjäger-Club angelangt. Genau, und meine letzte Vietnam. Reise war nach Vietnam. So, und da haben wir dann auf der, fast am Ende der Reise, haben wir den Hat Soi kennengelernt, beziehungsweise entdeckt, und haben die Grillbohne genannt, weil die Leute damit im Norden von Vietnam grillen.
Das habe ich mir und, schon mal eben ein bisschen angelesen und war fasziniert.
Ja, erzähl. Total abgefahrenes Zeug, ja. Also, es ist, der Geschmack, also der Geruch von Hat Soi ist irritierend. Es ist am Anfang, man weiß nicht, der eine sagt Schuhsohle, der andere Terpentin, der andere Lakritz, der andere sagt, also es gibt sehr viele Meinungen dazu, ja. Der eine liebt es, der andere findet es abscheulich, ja. Und es ist, so ist es ja auch manchmal, ne. Also nicht jeder macht Lakritz. Aber trotzdem gibt es Liebhaber. Und, beim Hat Soi ist es genauso. Also ich finde es wunderbar, weil man muss Hat Soi erstmal richtig behandeln, damit es den Geschmack, diesen sehr intensiven Geschmack, der wandelt sich in etwas Nussiges, Angenehmes. Mhm. Ja. Und das geschieht dadurch, dass man, war dann noch ein zweites Mal in Vietnam, weil mich das Gewürz nicht in Ruhe gelassen hat. Und ich hatte dann so ein paar Kilo beim ersten Trip mitgenommen, bin dann nach Hause, habe dann da rumprobiert. Dann habe ich aber nie irgendwie das richtig hinbekommen, so wie ich es da geschmeckt habe. Und dann habe ich gesagt, ich muss da nochmal hin, das ist irgendwas stimmt. So, dann habe ich jetzt rausgefunden, nach einer langen Recherche auch, man muss den lange in der Pfanne anrösten oder man legt den in die Glut rein, ja, richtig in die Glut, von mir am besten auch so ein kleines Teesieb oder so, damit man den rausholt. Und der muss so richtig anfangen, groß zu werden. Der wächst dann, je mehr Hitze er bekommt, wie so ein Popcorn, ja, und fängt dann an zu schwitzen. Die ganzen ätherischen Öle, die so intensiv werden, die dem Hat Soi so einen intensiven Geschmack geben, gehen nach außen und er fängt dann an, so leicht zu schimmern. Mhm. Und ich habe auch ein Video davon gedreht, das findet man auch, ich glaube bei Amazon haben wir es hochgeladen, bei unseren ganzen Produkten. Da sieht man halt auch, dass die traditionell so in der Pfanne erhitzen, ja, aber halt auch manchmal in der Glut, habe ich auch gesehen. Und dann, wenn die dann so richtig groß sind und nur noch so am Rauchen sind, halten die Feuer, also nochmal Feuer dran und dann fackeln die ab. Und wenn die abgefackelt sind, dann brennen die richtig. Die brennen wie Zunder. Ja? Das ist dann wie Terpentin, was abgefackelt wird. Ne? Also, okay. Also richtig so ein richtiger Effekt halt. Dann lässt man die ein bisschen brennen, ja, und dann machst du die aus, tust in den Mörser, mörserst die und vermengst die so ein bisschen mit Salz, ja. Und damit kannst du dann, und dann schmecken die so richtig nussig und damit kannst du dann dein Fleisch einrubben.
Verrückt, ey.
Ja? Oder, was ich sehr geil finde, ist Maiskolben. Mit Butter, Salz und Hat Soi, Maiskolben. Und jetzt kommt der Hammer. Ich habe eine Tochter, die isst, wenn du der Rucola zeigst oder irgendwas, was grün ist, ja, dann dreht die sich um und rennt aus dem Raum raus. Ja. Wenn die eine Maiskolben isst und sagt, das ist aber lecker, Papa, ja, dann das ist der größte Qualitätsbeweis, das ist dann auch wirklich lecker. Ja, da kann mir sonst keiner sehen. So, und das muss man einfach dann mal probieren. Und das Tolle ist, das wirklich das Tolle ist, ich habe dann halt auch dieses Dorf besucht, wo das herkommt. Und es gibt nämlich wirklich hauptsächlich nur eine Gegend, wo das herkommt, in der Nähe vom Schwarzen Fluss in Vietnam. Und in diesem Dorf hat jeder so einen Baum und Hat Soi ist die Frucht, also der Kern eines Magnolienbaums. Und diese Bäume sind ziemlich groß und gehen ziemlich in die Höhe und die müssen dann halt, das sieht man auch bei mir auf der Webseite ganz gut, die müssen dann halt auch nach oben klettern, ja, um diesen den dann da runterzuholen. Ne? Und ich war da gerade so in der Erntezeit halt da und das ist schon ganz schön anstrengend. Und das Besondere an diesem Baum ist, dass der eigentlich im Urwald war und dann die traditionell sind die immer in den Urwald reingegangen, haben dort die Früchte geholt, haben aber leider auch diesen Baum dann einfach gefällt, um an die Früchte zu kommen, weil einerseits waren die Früchte cool, andererseits konnte man den Baum für Hütten gut benutzen und damit ist dann halt Soi ziemlich verschwunden und vor Ort gibt es jetzt aber immer mehr, weil dieses Gewürz immer beliebter wird in Vietnam, wieder, ja, gibt es immer mehr Baumschulen, die vor Ort diese Bäume halt dann auch wieder kultivieren. Ich habe da zig Videomaterial noch von diesen Baumschulen und ich finde dieses Projekt einfach total geil. Ja? Also wenn der Hat Soi unterstützt du gleichzeitig diese Baumschulen, die gleichzeitig wiederum die Aufforstung in Vietnam, weil Vietnam hat auch große Teile, die abgeholzt sind. Ja. Und man unterstützt damit indirekt halt auch die Aufforstung. Und für mich ist das so ein Produkt, da hängt mein Herz dran und da würde ich gerne in der Zukunft mehr mitmachen und es bekannter machen und würde das halt unglaublich gerne sehen, dass das genauso wie Ander Liemann ein Produkt wird, wo halt andere auch das toll finden und dann generell da einfach mehr Beachtung findet, weil egal wie, es ist positiv. Ja, weil ja. Es wird auf, wenn da mehr von genommen wird, wird aufgeforstet. Ja, was kann cool. Es Schöneres geben, als wenn Bäume gepflanzt werden? Ich weiß es nicht.
Geil, das ist jetzt ja. Total. Ich habe richtig Hunger jetzt auf den Maiskolben mit dem Gewürz.
Ja, musst du probieren. Und jetzt haben wir ja so diesen Punkt erreicht, dass wir jetzt nicht mehr auf Messen gehen können. Und dann hatten wir uns überlegt, ja Mensch, wie machen wir den Leuten das jetzt bekannt, dass diese ganzen Besonderheiten, die wir da haben, also wie kriegen die das jetzt mit, dass die sich damit auseinandersetzen? Ja. Und dann sind wir auf die Idee gekommen mit, das habe ich schon im Internet öfters mal gesehen, so Ginboxen, ja. Ich dann aber immer mich so ein bisschen gewundert habe, wie die an dieses Thema halt herangehen, ja. Also es gibt viele Ginboxen, da hast du zwei Flaschen und dann sind da die Gewürze drin, dann hast du dann zwei Zettel drin, da steht dann drauf, ja, schmeiß am Anfang Wacholderbeeren rein und am Ende schmeißt du die anderen Gewürze rein, so wie du lustig bist und dann hast du Gin. Und das fand ich immer sehr schade und hab dann diese Idee halt auch entwickelt, dass es ja eigentlich darum geht, die Gewürze kennenzulernen und abzustecken, na, welche Gewürze passen denn wie zusammen und warum ist denn der Wacholder eigentlich so als Grundnote so beliebt bei Gin und warum kann man Gin, wenn es diese Grundnote Wacholder hat, warum kannst du denn in so viele verschiedene Richtungen gehen? Und das liegt so an dieser Art, jetzt lass mich nichts Falsches sagen gerade. Also der Wacholder hat halt viele verschiedene Aromenansätze in sich. Das sind so Pepine, ich muss mal nachlesen. Auf jeden Fall so dieses Harzige, du hast was Zitroniges, du hast was Kräutriges und du hast was Florales, ne? Was so in die Richtung geht. Und deswegen kannst du eigentlich einen Gin auch in verschiedene Richtungen halt treiben. Ne? Es gibt ja Tonka-Gin oder es gibt halt einen Gin, der nach Zitrone schmeckt. Aber als Grund ist ja immer die Wacholderbeere da. Und das haben wir dann halt genommen und gesagt, ey Mensch, einen Gin zu machen, das musst du doch richtig lernen. Jeder Gin-Hersteller, sein Herzstück ist doch die Rezeptur. Ja. Und die Rezeptur, wie man die Gewürze miteinander verbindet und die Harmonie da drin, und das ist dann sein Gin und den verkauft er. Ja, und was ich nie verstanden habe, ist dann, naja, dann hier hast du deine Gin-Gewürze und dann kaufst du den Gin und dann schmeißt du noch irgendwie am besten die Rosenblütenblätter da oben rein und dann trinkst du den. Ich so, hä, wie? Und dann hast du die ganze Rosenblätter im Mund oder was? Das hat mich irgendwie so aufgeregt, ja. Dieses Marketingtechnisch sieht das bestimmt toll aus, hier hast du Gewürze, aber du als Verbraucher wirst doch komplett allein gelassen mit der Geschichte. Ja.
Ja. Und das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du gesagt hast, weil ich meine, der hat sich ja jetzt auch nicht in seinen Tank gestellt, hat drei Sachen reingekippt und das füllen wir jetzt ab. Das ist ja ein ewig langer Prozess mit wahnsinnig vielen Abstimmungen, dass dann die Rezeptur kommt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das ist genau das, was du sagst. Das ist nicht einfach. Das kann man nicht
genau.
So.
Und
Ja.
Das kann man eben nicht so einfach machen. Ja, und wir haben halt in unserem Buch, wir haben ein richtiges Buch zu dieser Box entwickelt. Ja, also wir verkaufen dann ja auch richtiges Wissen mit. Und in diesem Buch, das ist 100 Seiten lang, wobei 76 Seiten Info und der Rest hinten ist, da kannst du dann deine eigenen Rezepturen halt reinschreiben. Und mit Rezepturen meinen wir nicht so, wie viele andere das dann halt haben. Also wir unterscheiden zwischen Rezepte und Rezeptur. Weil Rezepte heißt ja irgendwie Cocktailrezept, ja. Mhm. Ey, sorry, ziehst du aus dem Netz, ja, das interessiert doch keinen, ganz ehrlich. So, sorry, wenn ich da jetzt so offen bin, aber es geht doch wirklich um die Rezeptur. Wie erstelle ich denn einen Gin, ne? Und was passt denn gut zusammen? Und da haben wir uns sehr, sehr viel Gedanken gemacht, wie können wir diese Thematik halt dem Nutzer näher bringen, dass er das richtig lernen kann. Und wir haben angefangen, die Gewürze, die wir in unserem Set halt haben, in verschiedene Gruppen zu untergliedern. Wir haben einmal Grundgewürze, wir haben einmal Teamplayer und wir haben einmal Kopfnoten. Und jetzt hörst du auch schon so ein bisschen aus den Namen heraus, ja, wer wohin gehört. Ne? Also so die Grundgewürze, also die Grundnoten eines Gins sind ganz klar natürlich die Wacholderbeeren und Orangenschalen und Koriander. Diese drei Sachen wirst du immer wieder im Gin finden. Mhm. Die geben die Koriander-Samen runden, also die dumpfen so diesen sehr aufdringlichen Geschmack von Wacholder eigentlich ab und die Orangenschalen ebenso. Ja, beide auch hier, der Koriander geht da so ein bisschen ins dieses zitronige, herbe, leicht bittrige und Orangenschalen sind ja auch so sehr floral, ne, würde ich jetzt mal sagen. Zitronig, floral, zitrusmäßig. Und die drei zusammen harmonieren immer wieder. Ne? Und die kannst du halt, da haben wir dann eine Rezeptur für aufgestellt. Das kann dann jeder noch für sich entscheiden, ob da ein bisschen mehr Orangenschalen oder nicht haben. Wir haben da eine Rezeptur aufgestellt, wie du das machst. Dann packst du die erstmal in den Gin, lässt den 24 Stunden ziehen. Dann haben wir noch einen Sieb halt dabei, einen Trichter mit einem Sieb. Du füllst es wieder ab. Und dann hast du erstmal deinen Gin. Der schmeckt so schon gut. Ja,
ich das ist eine Basis, bezeugen. Ne? Das ist eine Basis. Das ist
dann, genau richtig. Das ist dann dein Basis-Gin, ja. Und von da fängst du dann an, nimmst 125 cl, liest dir unser Buch durch und da wirst du dann sehen, da steht dann was von Teamplayer drin. Teamplayer sind Gewürze, die kannst du gut kombinieren mit Kopfnoten. Ja, es sind halt Teamplayer. Das heißt, du kannst die, so ein Kardamom, kannst du überall hinten ran tun, ja. Ein Kardamom passt ja auch in Reis gut. Ein Kardamom kannst du in eine Suppe reintun. Er ist dezent im Hintergrund und gibt so den besonderen Kick, ne? Mhm. Und wenn du aber jetzt mal einen Hatsoi nimmst zum Beispiel oder eine Tonkabohne, ja, das ist nur mal, wenn du ein bisschen Tonka in den Gin reintust, ja, entschuldige, dann schmeckt das nach Tonka, okay? Das ist eine Kopfnote. Da muss man ganz vorsichtig
mit umgehen. Also Kopfnote ist dominant und Teamplayer spielt mit den richtig. Anderen quasi mit.
So, und jetzt, wenn du dir mal bei uns das mal anguckst mit den Nummern, da steht auch, wir haben Nummern von 1 bis 15 vergeben. Und 15 heißt, das ist die dominanteste Note, die wir haben. Und 1 ist Wacholderbeere. Davon, ja, kannst du viel reintun, wie du willst. Es schmeckt dann nach Wacholderbeeren. 2 ist dann natürlich Koriander oder Orangenschalen. Und dann kommen die Teamplayer 4, 5 und 6. Ne? Du siehst, die liegen in der Mitte. 7, 8, 9, 10 bis 15 sind dann die Kopfnoten. Wobei du ganz klar sehen musst, wir haben auch noch Tabellen aufgesetzt. Und dir, wenn du in deine Küche reingehst, wirst du vieles entdecken, was man für Gin-Herstellung nutzen kann. Ja, Apfelschale zum Beispiel oder Kakao. Also dann bitte Kakao-Nips nehmen, sondern Pulver ist nicht so toll. Oder was auch total toll ist, sind sowieso Zitronenschalen, ne? Also Limettenschalen sind ganz toll. Und Kaffeebohne. Ein, zwei Kaffeebohnen rein und es ist ein ganz toller Geschmack. Du musst halt nur gucken, anhand unserer Tabellen in dem Buch haben wir dann noch reingeschrieben, also wie stark die Dominanz von diesen einzelnen Utensilien sind, die man so in der Küche findet. Ne? Natürlich haben wir jetzt nicht irgendwie Salami oder so drinstehen. Ist ja Quatsch, ne? Aber ab und zu findet man was, wo man sagt, ach ja, stimmt, ne? Das kann ja auch ganz gut dazu passen. Ne? Also Kaffeebohne denkt ja auch nicht unbedingt einer dran.
Ja, für mich war immer halt bei Gin-Herstellung, das war so meine Idee, also generell bei Schnäpsen, dass es halt alles gebrannt wird. Ich hatte nie die Vorstellung, dass Gin ein normaler Alkohol ist, der aromatisiert wird übers Einlegen, sondern eher halt, dass es reingeschmissen wird und dann nochmal gebrannt wird. Das war so mein Gedanke immer, wie Gin entsteht.
Ja, ja, also das ist richtig. Also das ist ja das Destillieren, das wird dann gemacht, damit es halt klar wird, ne? Und dann gehen die Aromen ja über den über die Dämpfe gehen dann, ja. Werden dann natürlich gefiltert und werden dann mitgenommen mit dem Alkohol zusammen. Und das ist die eine Art, wie man Gin herstellen kann, aber es gibt halt auch noch verschiedene Arten. Also dass man einfach das mit Alkohol einlegt, 24 Stunden, das ziehen lässt, ja, und dann halt die Gewürze herauszieht.
Filtert
dann, und dann filtert und es funktioniert aber genauso. Der Geschmack ist haargenau der gleiche. Der Unterschied ist, dass du immer noch ein bisschen Farbe drin hast und das finde ich, habe ich schlecht, muss ich mir ganz ehrlich zugeben, in dem Buch, wenn ich mich mal selbst kritisieren darf, ich habe das zu schlecht erklärt. Ich habe gesagt, man kann noch mal Kaffeefilter nehmen, ja, und oft denken die Leute, mit Kaffeefilter kriege ich die Farbe raus, ja. Mhm. Das werdet ihr nicht rauskriegen, ja, so, sondern die Farbe bleibt immer drin. Wenn die Farbe raus haben wollt, dann müsst ihr es destillieren, ne? Aber ansonsten bleibt eigentlich nur das Einlegen, ne? Ja, also, dass man
das Destillieren. Also, dient dann auch dazu, den stabiler zu machen, haltbarer. Macht man das deswegen, dass man einfach oder?
Ich glaube, also es schmeckt dann, glaube ich, ein bisschen dezenter oder da scheiden sich so die Geister. Ja. Ne? Ob das jetzt so der eine wird sagen, ja auf jeden Fall oder Mazeration. Also das, was ich jetzt gerade erklärt habe, nennt man Mazeration. Das ist halt viel besser, weil die sind ja viel intensiver da drin. Und also weiß ich nicht. Ich glaube, da scheiden sich die Geister, ne? Also der eine sagt so, der andere so. Ich glaube hier der gute Junge von Gentle Gin, der macht das auch über Mazeration. Ne? Also er legt halt seine Gewürze halt drin ein und sagt, okay, er findet das ja auch ganz cool, dass die so ein bisschen Farbe bekommen. Ja, und dann haben wir dadurch halt natürlich viele von unseren Knallern, die wir so entdeckt haben, sind natürlich in dieser Box mit drin und wir erklären natürlich dann die Gewürze und so lernst du ja auch zum Beispiel, Hatsoi haben wir übrigens auch drin, ja, sagen denen dann halt auch so, hier, das musste dann unbedingt,
anräuchern, abfackeln.
Genau. Abfackeln und dann, also wir erklären das auch dann noch immer genau da drin und wir sagen halt genau, wie viel Alkohol du nehmen musst, wie du anfängst. Du kannst auch Korn oder Wodka nehmen, würden wir aber nicht empfehlen. Wir würden immer sagen, geh in die Apotheke, kauf dort deinen Alkohol, da kriegst du den besten. Ja, ist aber auch der teuerste. Oder bei Prima Spirit oder Weingeist geht auch.
Ja, das habe ich auch gelesen, dass man am besten halt rein, also nahezu reinen Alkohol kaufen sollte und dann runterregulieren. Habt ihr auch schön die Rezepte drin, wie man das Ganze dann auf die richtige Trinkstärke reduziert.
Ja.
Und also, ihr habt ja dann auch diese, du hast eben die 125 Milliliter, die man dann wieder abzwackt von diesem ersten Grund-Gin, den man gemacht hat. Im Grunde ist diese Menge dient einfach nur dem Experiment, oder? Dem eigenen, dass man immer wieder 125 Milliliter Chargen halt quasi macht, in denen man wieder neue Experimente macht.
Genau. Genau.
Ah, das, okay.
Genau, genau, weil du wirst oft daneben liegen, ja. Du wirst zu viel Timut reintun, dann schmeckt's nach Timut, ja. Und man muss, darum geht es ja, dass man in dem Set sich nach und nach das lernt und sich dann halt auch die Zeit nimmt und dann merkt, nee, das ist mir jetzt zu intensiv. Und dann nimmst du doch bitte auch mal das Buch und dann liest du auch noch mal bitte nach. Ja, es gibt ja immer so, ich bin ja so einer, ja. Ich fange ja immer direkt an. Ne? Ja. Deswegen haben wir auf den ersten zwei Seiten auch noch mal kurz alles zusammengefasst und ich fange dann immer an und lesen tue ich immer später. Ne? Das ist so, ich muss, so bin ich halt, ich bin learning by doing. Ne? Meine Frau, die ist komplett das Gegenteil von mir, deswegen sind wir auch so ein gutes Team. Ja? die liest erstmal alles komplett durch und überlegt sich dann noch eine Woche, wie sie es machen soll, ja, theoretisch und zieht es dann durch. Und ja, aber meistens bin ich dann schon dreimal fertig. Aber gut,
Also es hat so ein bisschen was von einem Aromengesellschaftsspiel, oder? Du kannst dich ja abends dann hinsetzen oder du mixt dir dann ein paar Sachen. Ich meine, du hast ja zwei Flaschen, vielleicht machst du dir jetzt zwei Stück, setzt du dir an, am nächsten Tag wird probiert und ja, also es geht nicht unbedingt darum, es ist nicht der Anspruch von der Box, mixt dir jetzt deinen Traum-Gin zusammen und dann machst du nur noch den, ne? Also sondern es geht darum, dass du wirklich immer wieder neue Sachen kennenlernst, ausprobierst und natürlich irgendwann feststellst, ja, das ist jetzt meine absolute Traummischung und würdest davon vielleicht dann mal einen Liter ansetzen. Aber im Grunde geht es einfach darum, kennenlernen.
Ja, genau. Also ja, und auch lernen. Ne? Also nicht nur kennenlernen an sich von den Gewürzen, sondern halt auch wirklich lernen, wie man einen Gin macht und wie man ihn richtig macht. Ne? Und da wird man dann schon ziemlich schnell feststellen, dass wenn man zwei Tonkabohnen da reinschmeißt, dann sieht, das ist einfach zu viel. Deswegen steht das auch bei uns auf Platz, jetzt lass mich mal lügen, 13 oder 14? Also jetzt gerade nicht. Tonka ist die 14, siehst du? Und ja, und dann muss man dementsprechend natürlich auch vorsichtig damit umgehen. Und es ist, also wir haben auch viele Tipps drin, ne? Also dass man, wir sagen halt auch, ey, schmeiß mal den Sud von den Gewürzen, wenn du da irgendwie dir Wacholderbeeren in Gin eingelegt hast. Das ist schon cool, wenn man die in Sauerkraut noch macht, ne? So. Und du kannst das cool, ja, alles noch weiterverwenden, ne? Oder wenn du es schneller haben willst, dann machst du die Mazeration. Also dann, wenn du dann mit warmem Wasser hantierst und das ist ein warmes Wasser reinstellst, dann geht's schneller.
Ne? Warme Flasche vorwärmen, habe ich gelesen, ja.
Ja, genau. Also so, wir haben da so sehr viele kleine Tipps halt drin, die auch sehr interessant sind. Ne? Und ich glaube, wenn man sich das in Ruhe durchliest und immer wieder mal reinguckt, findet man ganz viele Sachen, die man so nicht kennt oder die es halt auch wirklich wie diese allein so die Geschichte mit dem Wacholder, in welche Richtung der Wacholder eigentlich seine Noten trägt, ne? Und die Listen von den Teamplayern, die man in der Küche halt findet, ne? Sei es jetzt irgendwie Rosmarin oder Safran, damit kann man alles was machen, ja, oder irgendwie Lorbeeren oder Marze, das hat ja auch oft da, Muskatnuss hat ja auch oft jeder zu Hause, ne? Oder Basilikum. Ne, Ingwerwurzel ist ganz toll, Gurke kannst du was mitmachen, kannst was mit Dill machen. Ne?
Also es ist aber schon so, dass wenn ich wirklich lese, ne, dass ich dann nicht irgendwie einen Sud produziere, den ich dann wegschütten muss, sondern ich werde so an die Hand genommen, dass ich eigentlich immer 100% schon was. Vielleicht schmeckt es mir nicht, weil die Zusammensetzung nicht passt, aber es ist jetzt nicht so, oh, das ist jetzt aber viel zu viel von irgendwas drin.
Also wir haben da ganz oft, steht dann da Vorsicht. Ne?
Also lesen, ja, okay.
Ja, du kannst, meine Frau würde sagen, lesen, ich würde sagen, probieren und dann kannst du nochmal nachgucken, weil am Ende ist es Alkohol, ne? So, das schmeckt trotzdem.
Und wie ist das so Richtung, wenn du jetzt sagst, Gins, die du da produzierst, sind die was für Gin Tonic? Sind die eher was fürs Pur genießen? Beides?
Sowohl als auch. Also es kommt immer darauf an, in welche Richtung du gehst. Ne? Ich glaube, so wenn du in dieses Florale gehst, dann ist das mit Gin Tonic bestimmt toll. Oder diese Zitrusdinger, ne? Die sind auch mit Tonic ganz toll. Aber ich glaube, wenn du so in dieses fruchtige, herbe, so Tonkabohne, Zimtblüte oder sowas gehst, weiß ich nicht, ob das mit Gin Tonic dann so gut zusammenpasst. Aber das ist auch an jedem Tonics schmecken auch alle unterschiedlich. Ne? Also da hast du ja auch ganz viele verschiedene Noten. Ne? Und das muss halt auch jeder dann wirklich für sich selber wissen, welche Note er da, ja, learning by doing, würde ich sagen, einfach ausprobieren. Ne? So. Ja. Also wir haben ja auch extra Oregano Berg-Oregano mit drin, der sehr intensiv ist, um so einen floralen, kräutrigen Gin kreieren zu können. Ne? Also wir haben schon alle extra darauf geachtet, in jede Richtung zu gehen. Und deswegen finde ich das auch mal so witzig, wenn ich dann sehe, ohne jetzt missbilligen zu werden zu wollen, aber vom Konzept her sind dann alle verschiedenen Gewürze dann in den Boxen halt drin und dann sollen die jetzt irgendwie zusammengeschmissen werden. Ja, und dann, ne, also du merkst schon selber, wie jetzt, das passt doch gar nicht. Ja, und du kannst doch nicht irgendwie Zimt und rosa Beeren zusammenschmeißen, das sag ich dir jetzt schon, das funktioniert nicht. Mhm. Ja. Und rosa Beeren sowieso nicht. Ich find,
rosa gut. Pfeffer? Ist das rosa Beeren, rosa Pfeffer? Oder ist das...
Ja, genau. Also manche sagen halt roter Pfeffer dazu, aber das sind halt rosa Beeren. Das ist halt so eine Chinus-Geschichte, das sind ja so Beeren, gibt es in der Türkei, Brasilien und so. Und wachsen auf dem Baum und ja.
Finde ich einen ganz schwierigen Pfeffer. Ich komme mit dem nicht so richtig gut klar.
Ist ja auch kein Pfeffer. Ist ja,
oder
ist ja, wird ja nur Pfeffer genannt, aber... Ja. Das ist eine süße, muss auch aufpassen, nicht, dass du deinen Kindern das gibst, ne? Weil die ja so ein bisschen süßlich sind, essen die Kinder das ganz gerne mal. Und die sind aber giftig. Also man sollte nicht mehr als so eine Handvoll ein Kind essen lassen. Danach könnte es sich dann leicht mit Vergiftungserscheinungen.
Oh krass, wusste ich auch noch nicht.
Also ja, das wissen viele nicht. Viele Gewürze sind giftig. Also Wacholderbeeren auch.
Also eine Menge macht das Gift wahrscheinlich.
Ne? Eine Menge macht das Gift. Wacholderbeeren, Muskatnuss,
Tonkabohne.
Ja, Zimt auch.
Tonkabohne?
Tonkabohne auch, wegen dem Kumarinengehalt. Aber es gibt, wie gesagt, es kommt immer auf die Menge an. Auch Zimt sollte man nicht zu viel Kinder essen lassen.
Ja.
Ne? Es ist durch den Kumaringehalt da drin. Also außer es sei jetzt Ceylon-Zimt, den kann man bei uns auch kaufen. Der ist nicht so kumarinbelastet. Aber finde ich, schmeckt auch nicht so gut wie eine Zimtblüte, die dann wieder mehr Kumarin hat, aber dafür halt auch viel intensiver im Geschmack ist und viel süßer. So ist es, ne? Wenn man, wer was haben will, muss leiden, so ungefähr. Ne?
Faszinierend auf jeden Fall. Finde ich sehr spannend. Ich habe so viele Gewürze gehört, über die ich vorher noch nie irgendwas gehört habe. Das finde ich echt sehr spannend.
Ja, womit würzt du denn so? Jetzt mal die Gegenfrage.
Ich würze?
Ja, was hast du denn bei dir so?
Also ich bin sehr, Salz und Pfeffer ist so eigentlich für mich so Basis. Ne? Also ich finde, mit Salz kann man halt schon sehr viel aus den ursprünglichen Zutaten einfach schon sehr viel rausholen. Und Pfeffer habe ich auch diverse hier stehen, die ich immer auch gern verschieden einsetze. Aber so, sonst so Gewürze hast du natürlich Klassiker Curry und solche Geschichten. Aber ich setze sonst nicht so viel auf so Gewürzmischungen, muss ich sagen.
Mhm. Ja, also wir haben auch nicht so viel. Also wir sind ja mehr so diese unbekannten Sachen, die sind ja mehr so über Steckpferd.
Ja, also ich, das sind jetzt aber auch nicht bei den Gewürzen, die ich jetzt hier so gehört habe, dass ich denke so, es ist ja keine Gewürzmischung, das macht, das sind ja teilweise auch eigene Rezepte, wie diesen Andalima mit dieser Hochzeitsgewürzmischung mit den 5 Sachen und sowas, das hört sich total spannend an. Also bei sowas natürlich setze ich dann gerne auf das passende Gewürz oder den Pfeffer. Aber sonst, ja.
Das kann ich dir nur empfehlen, mal das zu machen. Also ein Andaliman-Pfeffer, wie gesagt, kann ich dir sehr wärmstens empfehlen und hat Soy sowieso. Und Bananenzucker hatten wir jetzt mal erwähnt. Dann gibt es den tasmanischen Bergpfeffer noch, der sehr interessant ist. Der ist auch bei uns in der Ginbox mit drin. Ah. Der färbt den Gin dann violett, ja, und hat so eine leichte Johannisbeernote mit einer doch argen Schärfe dabei. Es hat aber unglaublich, unglaublicher aromatischer Pfeffer, den man auch so dann noch benutzen kann. Ne? Yes. Und Cumero haben wir noch mit drin. Ist aber kein Pfeffer, das ist so eine Cumero-Beere. Und die schmeckt sehr zitronenlastig. Haben wir in Nepal gefunden. Kommt so aus diesem nepalesischen Gebirge und so. In China gibt es da auch, aber minderwertigere Version von. Und in Nepal gibt es aber die hochwertigen. Version von Comeo. Und der ist halt auch sehr schwer in der Produktion, weil dort oben in Himalaya-Gebirge, das ist ja überall, ist er ja, sieht ja wie in London aus, ist ja überall, überall schlechtes Wetter und Nebel und, und da was jetzt zu trocknen, ist gar nicht so einfach. Also, und das ist dann auch schon ein kleines Wunder, wenn man da so seine Sachen ohne Pilzbefall getrocknet kriegt. Und
ja.
Dann gibt es den wilden Watson-Peri-Ferry noch, den wir auch noch mit dem in der Box mit drin haben.
Okay.
Und der ist halt sehr dill-lastig und ist auch so ein ganz besonderer Pfeffer aus Madagaskar, der auch gewisse Schärfe hat. Und den fermentierten haben wir noch drin, den man sehr geil in den Gin am Ende nochmal reintun kann. Und den man dann so mittrinken kann, wie diese Tea-Bubbles, weißt du? So, und diese.
Ja, yeah, Bubble Tea, ja, okay.
Bubble Tea, genau. Und da tust du dann den fermentierten rein, weil den kannst du ja dann so aufbeißen. Und dann kommt dieser Pfeffer-Salz-Geschmack in dem Gin nochmal mit rein. Das ist, war mal ein ziemlicher Trend in der Barbecue-Szene, habe ich mir sagen lassen.
Ja.
Fand ich ganz gut.
Ja, sehr cool. Ich freue mich schon auf, ich habe die Ginbox ja hier. Ich werde damit auf jeden Fall rum experimentieren. Du wirst von mir hören zu dem Thema auf jeden Fall. Ein sehr geiles Konzept für so ein Gin.
Danke.
Fürs Gin kennenlernen, ja.
Haben wir schon wieder viel gelernt. Du musst noch erwähnen, wie hochwertig die ist. Vom Aussehen her.
Ich?
Wie viel Liebe da reingeflossen ist. Ja, mir glaubt ja keiner.
Ja, also man sieht es ja eigentlich dann auch auf der Internetseite. Ich habe es ja eben mal auseinandergebaut, damit ich schon mal ein bisschen das Buch recherchieren kann. Habe leider noch keinen selber angesetzt, aber es ist echt schön. Die Flaschen, schön schwere Flaschen und ja.
Ja, man muss ja was in der Hand haben. Ne? Also mit den, ich fand dieses Gefrostete halt auch ganz gut. Und ich finde, das passt so ganz vom Design her. Es ist sehr stimmig alles. Aber das, wenn ich das sage, das ist dann natürlich, dann das muss ich einmal andere sagen. Meine Frau sagt das auch. Sieht sehr stimmig aus.
Nee, es ist auch vom Design her, ich arbeite hauptberuflich eher Werbeagentur und so, ich habe es gesehen und fand es auch das Booklet ist sehr schön, auch von der Bindung her mal was anderes. Das fand ich sehr schön.
Ja, Fadenbindung. Sowas gibt's noch. Endlich sieht's mal einer.
Siehste?
Ja.
Ich habe am Anfang auch gedacht, wieso sind jetzt da zwei Flaschen drin? Also ich habe am Anfang wirklich im Kopf so gehabt, nicht dieses Erforschende für das Ding, sondern eher so, ja, jetzt hier, du machst jetzt Kreuze, irgendeinen Fragebogen und machst dann deinen einen Gin, den du geil findest. Ne? Also dieses Erkundende dieser ganzen Box hat sich mir anfangs nicht so erschlossen, aber dann, wie ich dann zwei Flaschen hatte, wie man das Buch gelesen hat, dann kam erst so, okay, das ist wirklich ein Game, was wir jetzt spielen und das ist wirklich faszinierend.
Ja, danke. Ich glaube, die Idee wollen wir dann noch später noch ein bisschen weitertragen mit anderen. Also wir haben da noch so ziemlich viel im Petto. Das war nicht die letzte Box, die wir da gemacht haben in der Richtung.
Cool.
Jetzt zwar nicht mit Gin, aber mit anderen Themen. Es gibt ja massig Themen, die man so aufbereiten kann. Aber mir geht so ein bisschen darum, halt, wie gehe ich mit Gewürzen richtig um? Ne?
Ja.
Also so, ich finde das so total witzig, wenn wir so unsere Events machen. Wir machen ja auch so virtuelle Events mittlerweile nicht mehr vor Ort, geht ja gerade nicht. Und also virtuelle Events machen, finde ich immer ganz witzig, dann wie fasziniert die Leute dann noch sind, wenn man ihnen zeigt, wie man so ein Garam Masala oder so ein Curry halt mixt, ne? Und wie das dann zusammenpasst. Übrigens hat Soy in einem Curry ist der Burner, wenn man das da mit reinmacht, ja.
Okay.
Also so ein klassisches Curry und am Ende hat Soy da noch mit reinmixen. Also das ist, hat ganz hohes Potenzial. Die Leute, denen ich das gezeigt habe, waren alle begeistert davon, ne? Also.
Cool.
Oft ist es so, ne, die riechen das erstmal und dann kannst du ja mal aufmachen bei dir. Und dann riechst du mal. Das ist die Nummer 15. Dann
werde ich tun.
Hast du aber nicht gerade da, oder? Geht gerade nicht.
So, nee, ich hänge gerade am Kabel, am Rechner, sonst.
Okay. Weil dann würde, weil ich finde es dann immer interessant, wenn ich den Leuten dann sage, so, naja, wie würdest du den Geruch jetzt beschreiben? Naja. Also ich mache irgendwann mal eine Liste. So, weil ich höre, also Das Schärfste war wirklich Fußsohle. Ja, das ist so.
Okay, das ist ein Fetisch, oder?
Das ist ein Fetisch, ja, aber irgendeinem hat es gefallen. Er hat dann Fußsohle gesagt. Und dann, also ich finde dann Lakritz, Anis dann doch ein bisschen.
Okay, ich werde mal reinriechen und dann schreibe ich dir, was ich gedacht habe. Jetzt, wo ich dich ja gerade hier dran habe, so ein paar noch Gewürzfragen, die mir ja noch im Kopf rumgegeistert sind. Du beschäftigst dich ja sehr viel mit Gewürzen, auch mit hochwertigen Gewürzen. Kannst du uns, den Hörern, noch vielleicht einen Tipp zum Umgang mit Gewürzen geben? Was ist mit Lagerung und wie, weiß ich nicht, wie?
Ja, ne, verstehe schon. Denn eigentlich ziemlich easy, ne? Man sollte Gewürze nicht in einem Glas lagern, ja, und auch nicht in einer Plastiktüte. Man könnte das Glas natürlich dann irgendwie in einen verdunkelten Raum stellen, wie einen Schrank oder so. Aber am besten ist es wirklich in einer Dose aufgehoben. Zufälligerweise verkaufen wir in einer Dose. Und
wegen dem Licht.
Aromaschutz, ne? Es gibt ja auch so diese Apothekengläser, ne, die sind ja auch braun. Geschützt vor ja. Diese braunen, ne, vor UV-Strahlen. Die funktionieren natürlich auch, aber in erster Linie geht es um diese UV-Strahlen. Leg mal eine Paprikapulver zwei Tage in die Sonne und guckst dir danach mal an.
Ja.
Also das ist dann nicht mehr rot, das ist dann braun.
Das, ne? Da geht nicht nur die Farbe weg, sondern auch das Aroma.
Das Aroma geht weg und die Farbe geht weg und genau. Also zum anderen wäre es immer gut, einen gemahlenen Pfeffer nicht unbedingt zu kaufen, sondern Pfefferkörner. Und wenn man wissen möchte, wie alt ein Pfeffer ist, dann sollte man einfach mal so ein Korn aufbeißen und gucken, ob man noch so einen leichten grünlichen Rand entdeckt. Und wenn man das sieht, den leichten grünlichen Rand, und wenn man den aufmalt und der noch so ein bisschen leicht gelblich ist beim Aufmalen, dann handelt es sich so um einen frischen Pfeffer. Es gibt da auch noch so ein paar Tricks, zum Beispiel bei Piment kann man erkennen. Einen guten Piment erkennt man, wenn man die Pimentkugel nimmt und schüttelt, am Ohr schüttelt. Und wenn man innen drin den Kern hört, dann weiß man, okay, der ist gut getrocknet und der ist noch voll intakt. Dann sieht man, bei Nelken sollte man auf die Größe und auf die Farbe achten und dass der Kopf von der Nelke am besten noch mit drauf ist und nicht zerbrochen ist. Das spricht dann meistens für eine hohe Standard-Nelke mit einem hohen ätherischen Grad halt auch noch, die gut behandelt worden ist. Wenn man sie die so, schon so leicht schimmern sieht, ne, diese ätherische Öl drin. Bei vielen Pfeffersorten sollte man darauf achten, dass da keine Stöcke oder sowas mit drin sind, dass da keine kleinen verkrüppelten Körner mit drin sind, so weiße Körner, wo dann die Schale halb ab ist und oder so.
Was ist das Problem mit altem Pfeffer? Ja. Wenn du sagst, dieser grünliche Rand, also ist es wieder.
Das ist ja frischer, ne? So, aber bei alten Pfeffern, ja, so ein alten Pfeffer, der hält sich super 4-5 Jahre. Ne? Mhm. Da hat er gutes Aroma. Ich sag dann immer nach 2-3 Jahren, kannst du schon mal wechseln, wenn du jetzt Aroma dir sehr wichtig ist, was ich ja sehr gut finde, ne? Wenn dann einer sagt, so, guck mal, für Fleisch gebe ich 10 € aus, ja, für ein gutes Steak, hab das in 5 Minuten weg und dann finde ich, kann man ruhig mal 10 € für einen Pfeffer investieren, der dann irgendwie ja doch auch sehr viel mehr Qualität auf in Geschmack halt gibt am Ende. Ja, ja. Und da hast du ein halbes Jahr was von. Ne? Und bei der Lagerung, wie gesagt, im dunklen Raum, nach 2 Jahren würde ich sagen, kann man schon mal wechseln, 2-3 Jahren. Es kommt aufs Gewürz halt auch drauf an. So ein Paprika würde ich schon nach 1 Jahr wechseln. Eine Nelke würde ich erst nach 20 Jahren wechseln.
Okay. Oder?
Also das ist da ziemlich wurscht bei einer Nelke.
Ah, faszinierend.
Ja. Dann noch gesagt zu Kräuter. Ich habe gar keine Kräuter im Programm groß. Das liegt halt auch daran, weil ich von der Philosophie dann doch so mehr bin, Kräuter, die kannst du halt auch frisch, vielleicht jetzt nicht alle, ja, aber die meisten Kräuter sollte man eigentlich frisch nehmen. Also, ansonsten jedes Jahr neue Kräuter. Nach einem Jahr finde ich die nicht mehr aromatisch.
Dann noch eine Frage, die mich brennend sieht. Was ist gerebelt? Oregano?
Oregano gerebelt. Jetzt halt, ja. Gute Frage. Was ist das?
Okay, ihr verkauft keine Kräuter. Aber das ist so ein Ding, wo ich immer davor stehe. Was ist denn das jetzt? Bitte.
Müsst jetzt mal googeln, ganz ehrlich. Ich würde ja jetzt gerne irgendwas erzählen, ja. Aber, ja,
dann machen wir das beim nächsten Mal.
Das machen wir beim nächsten Mal. Nee, weiß ich nicht. Also wenn okay. Was heißt denn gerebelt? Also ich denke mal so, der Zustand, wie der Oregano dann, dass der so abgerebelt ist von einer Stange, nicht von Stange, von dem Ast.
Ja, genau. Also ich hatte mal
so von runtergerebelt ist.
Ja, ich hatte mal von einer Freundin dann aus so einem Busch getrockneten Oregano gekriegt und dann hast du ja auch irgendwie einfach diesen Busch über die Tomatensauce gehalten, einfach oben mit der Hand reingegriffen und ich habe auch gedacht, so irgendwie mit Holz oder mit einem Nudelholz ein bisschen kriegst du das da runtergerebelt.
Rebelt, ja.
Keine Ahnung, aber das rieselt dann auf jeden Fall krass, ja.
Ja, also würde ich jetzt so sagen, also wenn mich einer jetzt so sagt, hier ist, also, aber ich würde auch noch einen 50-50-Joker nehmen. Ne?
Okay,
also.
Gut, dann machen wir beim nächsten Mal, was gerebelt ist.
Genau. Ja, super.
Sehr schön.
Voll der Profi, weißt du?
Das ist doch auch gut, wenn man, also du hast uns so viel Besonderes erzählt, also man erkennt dich jetzt noch als Mensch, weißt du, man nimmt dich jetzt noch als Mensch wahr.
Ja, genau.
Du bist nicht der allwissende Gott, sondern, weißt du, es ist ja schon, bist direkt wieder näher an uns.
Genau, also nee, im ganzen Gegenteil. Also es gibt so viel, wovon ich keine Ahnung habe, ja. Und ich freue mich dann halt auch immer wieder so neue Sachen halt zu sehen und zu entdecken und es gibt wirklich so unglaublich viel noch, was wovon wir keine Ahnung haben, ja, und da ist immens viel noch zu entdecken. Nämlich, sei es jetzt die allein so kleine Kumquats getrocknete, die hatten wir jetzt mal bei uns in der Gewürzjägerbox mit drin. Habt ihr jetzt aber noch nicht als Produkt irgendwie rausgebracht. Total geil. Also so Kumquats getrocknet, die kannst du in die Mühle reinhauen und dann hast du so frische Zitronengeschmack die ganze Zeit, den du aus der Mühle kriegst. Ja.
Hammer. Also was ist denn die Gewürzjägerbox, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind?
Ja, wir haben ja den Gewürzjäger Club, da kannst du dich anmelden, da kriegst du einmal im Jahr so eine Box zugeschickt. Ja, und die normalerweise kostet die 44,90 und für die Clubmitglieder, die kriegen dann nochmal 10% Rabatt drauf und kriegen die dann direkt zugesendet, sozusagen. Das ist unser Gewürzabo pro Jahr.
Ein Gewürz-Newsletter, sozusagen.
Genau, ein Newsletter von 3 Gewürzen von der Region, wo wir jetzt waren, oder von dem Thema, was wir behandelt haben.
Ah, cool.
Dieses Jahr war es halt die Ginbox, weil wir da so viel Liebe und Arbeit reingesteckt haben, dass wir keine Zeit mehr hatten, auch wegen Covid-19 jetzt groß zu verreisen. Aber letztes Jahr waren wir ja in Vietnam und dann war in der Box war so ein kleines Messerchen aus Vietnam und hat Soy zum Vorschein. Ist ja auch geil, hast ja noch nie gesehen sowas. Ne? Und dann ist dann, wir haben auch immer ein kleines Bootleg noch mit drin, ne? Booklet, nicht Bootleg. Booklet. Und da steht dann immer noch drin, wie man den anwendet, wo der herkommt, wo wir den gefunden haben. Dann haben wir Sternanis, cool. Ganz große, richtig fette Sternanis drin gehabt. Die kriegst du auch ganz selten, nur so richtig große, die nicht kaputt sind und nicht irgendwie verkrüppelt sind, sondern voll schön. Das war eine mega Auslese. Also da für 1 Kilo mussten 10 Kilo Sternanis herhalten. Ne? Und dann waren noch diese Kumquats mit drin.
Wow.
Sind übrigens noch bei uns, ich habe jetzt gerade mal reingeguckt, wir haben, glaube ich, noch so um die 10 Boxen sind noch verfügbar.
Von ja, von diesen Boxen?
Von dieser Gewürzjägerbox aus Vietnam, genau. Noch 10 Boxen da. Dann werde ich erstmal dann wird es eine Zeit lang dauern, bis wir diesen Anis da wieder bekommen. Oder diese Messerchen, müssen wir mal schauen.
Geil.
Wann das wieder sein wird. Ja, also wir haben oft Sachen, die sind einfach ausverkauft dann. Also die kommen dann erst. Violetta Kardamom warten wir, glaube ich, schon seit ein halbes Jahr drauf, weil die Charge kaputt gegangen ist. Und ja, da waren, glaube ich, da waren Käfer drin.
Ah.
Ich, wie ich schon erwähnt hatte, so eine Trocknung ist nicht einfach in Nepal. Und der violette Kardamom kommt halt aus Nepal und da ist leider die Charge kaputt gegangen. Also wie du hörst, das ist ein sehr lebendes Thema. Also da, bei uns steckt viel Leben drin, sehr viel ja, also wenn da was nicht geht, dann geht's halt nicht. Ne? Und dann ist das so. Aber dafür kriegen wir es halt direkt vom Bauern. Ja. Aber dann sage ich immer, wie, wenn, dann kommen die endlich wieder. Ja, sorry, ey. aber kann man halt auch nicht ändern. Wir sind halt leider nicht so groß oder was heißt leider, eigentlich finde ich es ja ganz gut. Und die spannenden Sachen findet man dann halt ja auch bei uns. Aber es ist halt dann auch oft mal nicht da. Das ist schade, aber es ist so. Übrigens haben wir noch ein Projekt, haben wir dieses Jahr gar nicht weiterverfolgt. Musst dir auch mal angucken. Szechuan wird übrigens auch bei uns angebaut in Brandenburg.
Aha.
In Südbrandenburg. Da gibt es ein Szechuan-Feld und da kann man bei uns auf der Webseite sich das angucken. Ich habe noch ein Kilo da, aber die Dosen sind jetzt auch schon, glaube ich, alle.
Kann der was? Aus Brandenburg.
Der kann was, ja, der kann eine Menge. Und zwar, wir haben den, weil es nur so wenig war, das ganze Feld irgendwie, es ist richtig viele Pflanzen. Ich glaube, 400 Pflanzen sind es insgesamt. Aber die sind noch ganz klein. Mhm. Und wir hatten in den letzten Jahren ja sehr eine unglaubliche Dürre. Und dann hatte der Bauer natürlich auch viel damit, der Dürre zu kämpfen. Das ganze Ding wird halt auch noch vom Land Brandenburg unterstützt. Das ist halt so ein Pilotprojekt, ob das überhaupt geht, Szechuan in Deutschland anzubauen. Und super, super spannend. Wir kriegen dann immer die ganze Ernte von ihm und legen die dann in Salz ein und verkaufen das Salz dann an unsere Gewürzjäger am Club dann. Aber es ist meistens nie genügend da. Und das ist dann immer so ziemlich schnell weg.
Verrückt.
Ja.
Was es alles gibt, ey. Ich habe mich gerade gefragt, warum macht man sowas? Also ich meine, weil die Frage ist natürlich, gucken, ob es geht, auf jeden Fall ein guter Punkt, aber ich habe gesagt, bei manchen Produkten ist es ja einfach so, wenn man weiß, wo man es gut herbekommt, muss man es unbedingt selber machen. Hätte ich mich jetzt gefragt. Unter dem Aspekt, ob es geht, ist es natürlich immer eine gute Frage, ja.
Ja. Naja, klar, also ich finde, viele Sachen finde ich halt auch sehr einfach nur spannend. Mhm. Ja, also so wie mit diesem Anderlimann, wo ich den dann, ich hatte den mal in Kanada irgendwo gekauft, ja, von einer kanadischen Firma. Und dann habe ich den probiert und ich dachte, boah, das muss ich haben, wo kommt das her? Ne? So, und da bin ich dann halt drauf gekommen, ja, okay, dann muss ich halt da selber hin. Ne? Und so hat sich das dann entwickelt. Ja. Und es gibt da wirklich ganz, ganz viele spannende Geschichten. Ne? Also sei es jetzt auch dieser Bananenzucker oder der fermentierte lange Pfeffer, wovon wir geredet hatten. Oder unser Projekt, was noch in der Pipeline ist, mit dem süßen gerösteten Pfeffer, wo wir da so gerade dran sind. Ne? Und ja, oder jetzt Felix geht jetzt bald nach Bukai wieder, nach Ecuador. Da mit dem machen wir da jetzt auch 2, 3 Experimente. Ich hoffe, das klappt so, wie wir es uns vorstellen. Und Felix baut auch jetzt auch so die ersten Plantagen auf. Also werden jetzt sozusagen nicht Plantagenbesitzer, obwohl eben gehört das Land, soweit ich das weiß. Und Felix, mit dem arbeite ich jetzt auch schon länger zusammen. Und ja, da passiert eine Menge in dieser Zeit.
Sehr schön. Vielen Dank, dass du uns so tiefe Einblicke in diese Gewürzwelt gegeben hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, es ist war faszinierend. Vielen Dank. Ich glaube, Camillo hat den Kontakt irgendwie hergestellt, hat mir da schon von erzählt und hat mich sehr neugierig gemacht. Dann kam deine Mail, die hat mich noch neugieriger gemacht. Und habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall ein wahnsinniges Thema für einen Küchenfunk, weil ich finde es immer schön, wenn Leute mit Begeisterung von ihrer Passion erzählen können. Und das ist genau die schöne Plattform hier, das zu tun.
Ja, vielen Dank auch für deine Arbeit. Also mit wie viel Liebe und du da rangehst. Ich habe ja gesehen, da sind ja doch schon 1, 2 Folgen, hast du ja schon gemacht. Ne?
1, 2, genau, ja. Ja, es ist einfach, Essen und Trinken, es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und gerade da auch immer wieder Neues zu entdecken und es ist immer wieder faszinierend. Man, wie du sagst, man lernt nie aus und das ist das Schöne an diesem Hobby. Man ist immer wieder mit Neuem konfrontiert.
Da bin ich ganz auf deiner Seite.
Gut, dann gut. Vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Ich werde in den Shownotes, habe ich ein bisschen mitgeschrieben, ich werde einiges verlinken. Geht mal beim Patrick vorbei und klickt mal durch, was euch gefallen würde. Macht vielleicht euren eigenen Gin und vielen Dank. Die letzten Worte hast du, Patrick.
Ja, vielen Dank, dass du so ein bisschen Einblick in meine Arbeit geben konnte. Ja, und ich glaube, ich muss das einfach mal öfters machen, mal mehr darüber reden, was man so tut. Und bitte vergebt mir die ganzen Rechtschreibfehler auf der Webseite. Das liegt daran, weil ich einfach nicht perfekt bin, ja. Und ja, also es freut mich, wenn so Sachen wie Hatzoi oder unsere Ginbox dann Gefallen finden und wenn vor allen Dingen diese Faszination Gewürze, wenn wir das dann halt so ganz gut transportieren können und ja, und das dann halt auch sowas wie Ander Liemann genauso Begeisterung findet, wie das dann bei uns der Fall war, dann freue ich mich einfach so. Dann denke ich, haben wir was richtig gemacht. Ja, vielen Dank.
Sehr schön. Das sind natürlich wunderbare letzte Worte. Dann macht's gut. Bis dann.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.